Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Jedes 50. Kind leidet an einer Erdnussallergie, eine der Hauptursachen von allergiebedingten Todesfällen. Und die Zahlen steigen. Bisher hieß es, Erdnüsse weglassen und hoffen, dass einen keine versteckte Erdnussbestandteile irgendwie erwischen. Ansonsten gab es nur Notfallmedikamente. Seit wenigen Wochen ist nun ein erstes ursächlich wirkendes Arzneimittel gegen Erdnussallergie zugelassen, das vielen Betroffenen eine absolute Allergenvermeidung und die damit verbundenen Risiken und Beeinträchtigungen erspart, mit der Chance auf ein Leben ohne Angst. Darum geht es heute. Tja, warum ist das Thema wichtig? In Deutschland leiden 1-2% aller Kinder, also jedes 50. an einer Erdnussallergie. Und diese bleibt oft, im Gegensatz zu vielen anderen Nahrungsmittelallergien, lebenslang bestehen. Zudem steigt die Prävalenz, also das Vorkommen, stark und hat sich in Europa zwischen 2005 und 2015 verdoppelt und die Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen aufgrund von Erdnussallergie sogar versiebenfacht. Innerhalb der Gruppe von Allergien ist die Erdnussallergie eine der Hauptursachen für allergiebedingte Todesfälle. Allerdings entwickeln auch 25% der Kinder mit Erdnussallergie im Laufe der Jahre eine Toleranz, aber die meisten eben nicht. Und Erdnüsse sind in vielen Lebensmitteln leider versteckt enthalten, so zum Beispiel in Schokolade, in Gebäck, in Soßen, in Ölen, sogar in Badeölen. Und für eine allergische Reaktion genügen schon 100 Mikrogramm, also ein Zehntel von einem Milligramm. Das sieht man mit dem bloßen Auge nicht mehr. Ich hatte ja kürzlich schon mal das Thema Allergie und da ging es um Kontaktallergie. Das ist eine Allergie vom verzögerten Typ oder Typ 4. Das Wort Allergie kommt aus dem Griechischen übrigens. Allos heißt fremd und ergon ist die Reaktion, also eine Reaktion auf etwas Fremdes. Es gibt unzählige Arten von Allergien auf die unterschiedlichsten Auslöser, die nennt man dann Allergene. Alle haben aber gemeinsam, dass der Körper mit einer überschießenden, krankhaften Abwehrreaktion des Immunsystems auf diese körperfremden, aber eigentlich harmlosen Umweltstoffe reagiert. Bei einer Erdnussallergie ist das enthaltene Erdnussprotein, also ein Eiweiß, der Auslöser für die Nahrungsmittelallergie vom Typ 1, also vom Soforttyp. Das bedeutet, dass die allergischen Symptome unmittelbar auftreten, nach oder bereits beim Verzehr von Erdnüssen. Und beim ersten Kontakt kommt es da zur Bildung von speziellen Antikörpern. Und zwar gehören die zur Immunglobulin-Klasse E. Die binden wiederum an sogenannte Mastzellen. Das sind bestimmte Immunzellen, die zum Beispiel sehr viel Histamin, Bradykinin, Serotonin oder Leukotriene enthalten. Und kommt es dann zu einem zweiten Kontakt mit Erdnussprotein, dann sind quasi diese Mastzellen schon alle bestückt mit diesen Antikörpern. Und wenn jetzt ein Erdnussprotein an diese Antikörper bindet, dann werden sofort diese Stoffe wie Histamin und so weiter freigesetzt. Und Histamin ist zum Beispiel auch im Bienengift enthalten. Und wenn man sich mal so einen Bienenstich ansieht, dann ist der leicht erhaben. Das kommt dadurch zustande, dass die Blutgefäße durchlässiger werden. Dadurch tritt Wasser aus den Blutgefäßen aus und eben in das Gewebe. Das nennt man dann ein Ödem. Zusätzlich natürlich werden Nervenenden stimuliert. So kommt es dann zum Juckreiz. Und dann kann Histamin zusätzlich noch die Atemwege zusammenziehen, sodass es dann schlimmstenfalls zu Atemproblemen kommt. Und das sind dann im übertragenen Sinne auch die Symptome so einer Sofortreaktion, nämlich Ödeme im Gesicht, zum Beispiel in der Lippe, in der Mundschleimhaut, die dann die Atmung beeinträchtigt. Sogar die Augen können geschwollen sein und eben überall Rötungen, Schwellungen und Jucken am ganzen Körper. Und schlimmstenfalls eben, dass sich die Bronchien, wie zum Beispiel bei einem Asthmaanfall, zusammenziehen. Normalerweise sind Allergien eigentlich recht gut behandelbar. Also das Einfachste ist natürlich, man vermeidet das auslösende Allergen, aber das ist eben nicht so einfach bei Erdnüssen. Dann gibt es im Notfall die medikamentöse Therapie, um die Symptome abzumildern. Ich sagte ja, dass zum Beispiel Histamin dafür verantwortlich ist. Und dann gibt es eben sogenannte Antihistaminika, die das Histamin oder die Histaminrezeptoren blockieren. Dann gibt es Cortison oder Glukokortikoide, die generell Immunreaktionen unterdrücken. Und dann gibt es notfalls noch, wenn es ganz schlimm ist, den Adrenalin-Pen zur Selbstinjektion sogar. Da ist dann dieses Adrenalin enthalten, das ist ein körpereigenes Stresshormon und das sorgt im Notfall dafür, dass zum Beispiel die erweiterten Blutgefäße, aus denen ja dann auch die Flüssigkeit ausdringt und die Ödeme entstehen im Gewebe, dass die sich wieder verengen und dass der Blutdruck, der eben durch die erweiterten Blutgefäße abgefallen ist, auch wieder auf normal ansteigt. Also, dass dieser mögliche Schockzustand vermieden wird. Das ist natürlich alles sehr dramatisch. Und bisher gab es eben keine ursächliche Therapie bei Erdnussallergie. Bei anderen Allergien gab es das schon, eine sogenannte Hyposensibilisierungsbehandlung oder wird auch spezifische Immuntherapie genannt oder man könnte es auch Allergieimpfung nennen. Dabei sind in der Regel die Erfolgschancen ganz gut, wird zum Beispiel zur Vorbeugung von Heuschnupfen gemacht. Da wird der Körper langsam und vorsichtig an dieses Allergen gewöhnt und danach das Allergen in langsam ansteigenden Mengen verabreicht, zum Beispiel unter die Haut gespritzt oder unter die Zunge. Und das Immunsystem wird so trainiert, nicht mehr so überempfindlich auf den ja an sich harmlosen Stoff zu reagieren. Das gab es aber bisher für Erdnussallergie nicht. Jetzt aber schon. Seit dem 1. November 2021 wurde Palforzia zugelassen. Das ist die erste zugelassene Immuntherapie bei Erdnussallergie und die erfolgt dann genauso, wie man eben normalerweise das Allergen aufnimmt, über den Mund. Die Therapie darf nur von spezialisierten Gesundheitszentren angeboten werden und ist im Moment auf Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren beschränkt. Bei über 18-Jährigen darf die Behandlung allerdings fortgeführt werden, wenn sie vor dem 18. Geburtstag begonnen wurde. Auf YouTube gibt es übrigens ein Video von einem Mädchen, das typisch amerikanisch dann am Ende der Behandlung 10 M&Ms, also 10 Erdnüsse, essen kann. Natürlich ist es nicht das Ziel der Behandlung, dass man sich ungesunde M&Ms, da ist natürlich auch viel Zucker da drin, zuführt. Aber immerhin zeigt es, was mit dieser Desensibilisierung möglich ist. Allerdings ist die Einnahme nicht ganz einfach. Es ist sehr wichtig, dass eine gute Patientenschulung erfolgt in der Praxis und in der Apotheke. Denn das Allergen wird als Pulver in einer Kapsel vermarktet. Allerdings darf man nicht einfach diese Kapsel einnehmen, sondern diese aus Zellulose bestehende Kapsel muss geöffnet werden. Besteht ja so aus zwei ineinander gesteckten Teilen. Und man darf auf gar keinen Fall das Pulver einatmen, sondern der Inhalt, dieses Pulver, soll in wenige Löffel zum Beispiel Joghurt oder Fruchtmus eingerührt werden, auch nicht in Flüssigkeiten wie Milch, Wasser oder Saft und der Form dann eingenommen. Und nach der Einnahme muss man sich wieder gut die Hände waschen, weil auch da könnte ja noch Pulver anhaften. Die erste Phase, komme ich gleich noch dazu, findet in der Arztpraxis statt und dann die weiteren Einnahmen zu Hause sollten bevorzugt abends auf jeden Fall immer zur gleichen Uhrzeit und eben zusammen mit einer Mahlzeit stattfinden. Am Anfang noch treten eben leichte Nebenwirkungen auf, so etwa in den ersten beiden Stunden nach der Einnahme des Pulvers, sind aber dann im Normalfall relativ leicht bis mäßig. Und natürlich ist es möglich, dass insbesondere bei einer Dosissteigerung auch bei dieser Therapie schwere Nebenwirkungen auftreten. Deswegen wird dieses Medikament Palforzia immer zusammen mit einem Adrenalin-Pen verordnet. Wie wirkt es also jetzt? In Palforzia ist Erdnussproteinpulver enthalten. Also die Erdnuss wird entfettet und dann bleibt nur noch das darin enthaltene Eiweiß enthalten. Und dies gibt es dann in den Kapseln in 6 unterschiedlichen Dosierungen. 0,5 Milligramm, 1 Milligramm, dann 10, 20 bis zu 100 Milligramm und dann die 300 Milligramm, die sind dann schon in einem kleinen Beutelchen. Die niedrigste Dosierung von 0,5 Milligramm entspricht der Menge an Erdnussprotein aus einem 600stel einer einzigen Erdnuss. Und die höchste Dosierung, 300 Milligramm, entspricht dann einer ganzen Erdnuss. Die Therapie besteht, wie gesagt, aus 3 Stufen. Initial in der Arztpraxis eine Aufdosierung der niedrigsten Dosierung, dann die weitere Dosissteigerung kann dann zu Hause erfolgen und schließlich soll man eine Erhaltungsdosis noch mindestens 12 Monate weiter einnehmen. In der Arztpraxis ist ja klar, dass alle Dosen aus derselben Charge, aus derselben Packung stammen, aber auch später zu Hause dann sollten die Eltern wahrscheinlich unbedingt darauf achten, dass sämtliche eingenommenen Kapseln aus der gleichen Charge stammen, um zu vermeiden, dass es auch nicht die kleinsten Dosisschwankungen gibt, wenn überhaupt keine Dosiserhöhung eingeplant ist. Die initiale Aufdosierung, die eben beim Arzt selber erfolgen muss, erfolgt so in 20 bis 30-minütigen Abständen. Da wird eben dann so langsam gesteigert von 0,5 Milligramm, 1 Milligramm, 3 Milligramm, eventuell 6 Milligramm. Und wenn das dann der Patient gut toleriert, dann kann am nächsten Tag die Dosissteigerung zu Hause erfolgen, wahrscheinlich auch erst wieder beginnend mit 3 Milligramm Erdnussproteinpulver für 2 Wochen, dann 6 Milligramm für 2 Wochen und so weiter. Im zweiwöchentlichen Rhythmus wird dann gesteigert, sofern natürlich die vorherige Dosis toleriert wird, auf 12, 20, 40, 80, 120, 160, 200, 240 und endlich dann auf 300 Milligramm. Die Maximaldosis hat man dann in der Regel so nach 20 Wochen erreicht. Und falls mal eine Dosisstärke nicht toleriert wird, dann wird eben die Dosisstufe oder auch sogar die vorhergehende über mehr als 2 Wochen ausgeführt oder eben sogar reduziert, bis die Dosis toleriert wird. Und wenn eben die 300 Milligramm Erdnussproteinpulver Dosis am Schluss dann wirklich vertragen wird, dann kann man das als Erhaltungsdosis mit 300 Milligramm täglich durchführen. Und während dieser Desensibilisierung soll man sich natürlich über die komplette Therapiedauer erdnussfrei ernähren. Also nicht anfangen, so bei mittleren Dosierungen von 120, 160 plötzlich leichtsinnig werden und anfangen, mal so eine Erdnuss zu essen. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, und die Nebenwirkungen, die dabei so auftreten, sind natürlich im Wesentlichen auf den Bauch beschränkt. Bauchschmerzen zum Beispiel, das haben etwa 50% aller Kinder und Jugendlichen. Etwas seltener kommt es zu Erbrechen oder Juckreiz. Manchmal ist auch nur der Rachen gereizt. Und generell scheinen Kinder diese Immuntherapie besser zu vertragen als schon ältere Jugendliche. Also so systemische, auf den ganzen Körper bezogene allergische Reaktionen traten nur bei ca. 11% der Kinder bis 11 Jahre auf, aber bei Jugendlichen schon bei 22%. und nur in ganz wenigen Fällen waren die Nebenwirkungen so stark, dass die Behandlung abgebrochen werden musste, so etwa bei 1% der Kinder. Die Wirksamkeit ist erstaunlich gut, die wurde in 2 Studien sehr gut belegt, die wurden doppelblind, randomisiert und placebo-kontrolliert durchgeführt. Die Studien heißen Artemis und Palisade, sind auch in den Shownotes verlinkt. Und dort war der Endpunkt der Therapie sogar noch ambitionierter, da sollte nämlich eine Höchstdosis von 1 Gramm Erdnusspulver entspricht dann ca. 3 Erdnüssen toleriert werden. Das heißt, maximal durften nur leichte allergische Symptome auftreten. Und das war in der einen Studie bei 50% der Kinder der Fall und in der anderen bei ungefähr 60% der Kinder. Und wenn man dann noch die Erhaltungsdosis von 300 Milligramm täglich über 12 bzw. 18 Monate durchgeführt hatte, dann steigerte sich die Toleranz in dem einen Fall auf 80% und in der anderen Studie auf 96%. Also praktisch jedes Kind, das damit behandelt wurde, war dieses Problem danach los. Ja, und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Erdnussallergie ist ernst. Jedes 50. Kind in etwa ist betroffen und die Zahlen steigen. Es ist eine sehr gefährliche Nahrungsmittelallergie, die bis hin zu Todesfällen führen kann. Bisher konnte man nur Erdnüsse oder Erdnussbestandteile weglassen und Notfallmedikamente dabei haben oder einsetzen. Und jetzt gibt es eben seit kurzem Palforzia als Medikament in Kapselform. Die werden geöffnet und in 3 Phasen dann in immer größeren Mengen verabreicht. Die enthalten dann Erdnussprotein. Initial die ersten Steigerungen streng überwacht in der Arztpraxis, dann langsam in 2 wöchentlichen Schritten steigernd zu Hause und danach eine Dauerbehandlung. Und dieser Kapselinhalt wird immer in Joghurt oder was ähnlich Breiigem eingenommen, wird nicht einfach runtergeschluckt und soll auf gar keinen Fall eingeatmet werden. Und das Erfreuliche ist doch, dass die Erfolgsrate sehr, sehr hoch ist und die Chance auf ein Leben ohne Angst bietet. Ja, und dann zum Schluss noch was Persönliches. Einige von Ihnen werden sich ja erinnern, dass ich den Lockdown-Sommer im letzten Jahr genutzt habe, um einen riesigen Forschungsantrag zu schreiben mit einem großen europäischen Team. Und der wurde tatsächlich letzte Woche bewilligt. Zudem wird mein Buch im April im Springer Verlag auf Englisch herauskommen und ich bereite jetzt noch einige Übersetzungen in andere europäische Sprachen vor. Zu dem Buch soll es dann auch einen englischsprachigen Podcast geben, The End of Medicine as We Know It, also vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen. Der wird dann auch so im April in etwa rauskommen. Und jede Podcast-Folge kostet mich in der Regel mit Recherche, Skript, Aufnahme, Schneiden schon so fast einen Tag. Und es gibt noch genügend Themen, also muss ich mir die Zeit ein bisschen einteilen. Und daher habe ich ab sofort diesen Podcast hier auf einen 2-wöchentlichen Rhythmus umgestellt. Außerdem, liebe Hörer, misst meine Hosting-App für diesen Podcast, dass er von etwa 6.000 Hörern im Monat gehört wird. Dezidiert kann es identifizieren, dass es 500 Hörer auf Apple Podcasts gibt, von denen aber bisher nur 146 eine Bewertung abgegeben haben. Also nur einer von 3. Und bei Spotify ist es noch schlechter, da ist es nur einer von 50. Nun ist es mit diesen Bewertungen so, also zumindest ich empfinde das, wie den Applaus bei einem Künstler. Und wenn nur ein Drittel des Publikums klatscht, ist das irgendwie ein bisschen enttäuschend. Außerdem ist dieser Podcast hier kaum noch in den Top 50 Rankings unter Medizin vorhanden. Er war mal monatelang unter den Top 10 und niemand weiß so genau, wie Apple oder Spotify ihre Rankings überhaupt erstellen. Heute Morgen zum Beispiel habe ich den Podcast von wöchentlich auf zweiwöchentlich umgestellt. Und plötzlich ist er um 157 Positionen nach oben geschnellt, nach oben. Und das soll mir mal einer erklären. Egal. Ich finde, dass allein die Qualität und bei gleicher Note die Anzahl der Bewertungen einen Ausschlag geben sollten, wie ein Podcast gerankt wird. Außerhalb von Apple gibt es zum Beispiel Podwatch. Da rangiert der Podcast unter den Top 20. Aber im Moment ist es so, dass unter Medizin viele Podcasts mit weniger Folgen und schlechterer Bewertung weit vor diesem Podcast sind. Und wenn ein Podcast nicht gerankt ist, dann findet ihn auch niemand Neues. Man muss ja schon aktiv danach suchen. Und so dümpelt dieser Podcast eben schon seit Monaten bei etwa 6.000 Hörern, wie ich sagte. Mehr Bewertung und mehr Teilen würde ihn wahrscheinlich sichtbarer werden. Und es geht mir ja auch darum, dass ich diesen Podcast nicht für mich mache, sondern darum, dass dieses Wissen eben verbreitet wird. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast bewerten und auch möglichst vielen anderen auf welchem Wege auch immer weiter empfehlen. Wir hören uns dann ab sofort wieder in 2 Wochen. Tschüss.